Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Herzlich willkommen zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden mit unserer März-Ausgabe. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Thema Ein Leben lang aktiv. Und der Impuls für diese Sendung war, dass ich der Meinung bin, dass politischer Aktivismus eben fast ausschließlich von jungen und unabhängigen Menschen geprägt ist. Und die aktive Phase somit auch relativ überschaubar bleibt, da Aktivisten nach einigen Jahren aus unterschiedlichen Gründen wegbrechen oder eben andere Prioritäten verfolgen. Dadurch entsteht nicht nur eine hohe Fluktuation, sondern es gehen eben auch wichtige und nützliche Erfahrungen verloren, da sie nicht weitergegeben werden. Da es eben kaum oder kein kollektives Bewusstsein gibt, kommt es meiner Meinung nach eben immer wieder zu sogenannten wiederholenden Prozessen, da auf der einen Seite die neu dazukommenden Aktivistinnen das Rad immer wieder neu erfinden möchten, aber auf der anderen Seite die sogenannten Langzeitaktivistinnen eben auch so viel Erfahrung gesammelt haben, dass sie sich eben nur ungern auf neue Impulse oder Strategien einlassen wollen und somit eben an veralteten Mustern festhalten. Ich stelle mir also die Frage, wie schaffen wir es als eine soziale Bewegung, einen produktiven und nachhaltigen Diskurs zwischen neuen Aktiven und Langzeitaktivistinnen zu etablieren. Und mit dieser Sendung möchte ich gern die Perspektive von Menschen aufzeigen, die seit Jahrzehnten politisch aktiv sind oder erst im Rentenalter bzw. im fortschreitenden Alter aktiv wurden. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Interviews.
Ja, ich bin Rolf Weidenhammer. Ich bin 1926 geboren. Ja, und seitdem lebe ich in Frankfurt und arbeite auch hier. Ich habe mich schon immer für den Tierschutz interessiert. Ich habe mich schon als Kind, mochte ich kein Fleisch essen. Und meine Mutter hat mich immer, wie sagt man in Frankfurt, geölt. Ja, und hat das Fleisch ganz fein geschnitten, dass ich nicht gemerkt habe. Ja, und ansonsten, ich habe die Hungerjahre erlebt und da hat man alles gegessen.
Die Frage war, du bist in der Tierrechtsbewegung aktiv oder warst in der Tierrechtsbewegung aktiv? Und die Frage ist, was war damals der Auslöser für diese bewusste Entscheidung? Wann ist das passiert und warum?
Ja, da war ein Film in den 60er Jahren und der hat mich so erschüttert. Da haben sie gezeigt, wie die Kühe auf ein Schiff verladen wurden, was nach Nordafrika fuhr. Ja, und eine Kuh hatte sich das Bein gebrochen und die wurde an einem anderen Bein mit dem Kran hochgezogen und auf den Deck fallen gelassen. Ja. Und das hat mich so erschüttert, da sind mir die Tränen gekommen. Und seitdem das war der Auslöser für kein Fleisch mehr zu essen.
Wie war das denn damals, als du dich in den 60er Jahren dafür entschieden hast, vegetarisch zu leben? Und bist du dann auch aktiv geworden? Hast du auch dich in der Tierrechtsbewegung schon langsam angeknüpft?
Wir haben uns kennengelernt in dem Tierschutzverein Tierversuchsgegner Hessen. Also ich habe mich schon immer für die Tiere eingesetzt. Ich habe keine Demo ausgelassen und da bin ich mitgelaufen. Ja. In Brüssel, in München, in Hamburg, Berlin. Ich habe ja auch immer Schilder getragen und die habe ich jetzt selbst gemacht und auf beiden Seiten verwendbar. Ich habe noch viel Briefe geschrieben, aber jetzt durch die schlechten Augen. Ich habe keinen Computer, aber eine Schreibmaschine und auf der habe ich meine Briefe runtergeklappert und die waren auch... Teilweise waren die sehr aussagekräftig und ich habe Antworten gekriegt, wo ich die Leute zum Nachdenken gebracht habe. Und das sehe ich als Erfolg an.
Vielleicht nochmal zurück zu deiner Biografie. Du hast damals dann entschieden, vegetarisch zu leben und dich für Tierrechte einzusetzen, nachdem du diesen Film gesehen hattest.
Ja.
Und wie war das damals so sozial, also in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freundinnen, wie haben die reagiert? Konnten die das verstehen?
Ja, heute ist man aufgeschlossener. Aber zu der Zeit, als ich das anfing, Ja, da bin ich ausgelacht worden. Du wirst schon sehen, wo du hinkommst. Das Credo war, ein Mann muss Fleisch essen, dass er kräftig wird. Ich war ja von den Eltern abhängig. Und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das war damals so. Ja, gesucht habe ich das schon immer, völlig tierfrei. Aber das war schwer, zumindest damals. Ja, ich bin mit der vegetarischen Ernährung gesund geblieben und bin dankbar dafür. Aber das war die Gesundheit war nicht das auslösende Moment. Das war eine ethische Entscheidung.
Und du hast gerade auch schon angefangen zu reflektieren, wie es damals war und wie es heute ist. Was hat sich denn so verändert in dieser Landschaft auch und mit dem Blick aus der Tierrechtsbefreiungsbewegung, im Blick auf die Gesellschaft, auf die Ernährungsweise und die Möglichkeiten? Was siehst du für Veränderungen?
Mein Motto lautet immer, Honig und Eier sind Diebstahl, Milch ist Folter und die Erzeugnisse aus der Milch und Fleisch ist Mord. Ja, das, und nach dem Motto lebe ich. Ja, das, die Massentierhaltung, die ist ja in der Zeit auch gekommen. Und ja, man hat die Tiere eben als Futter angesehen. Und es war selbstverständlich, dass da die Rinderhälften in den Schlachthöfen hängen. Und das hat mich immer wieder erschüttert. Ja, ich hoffe, dass es keine Mode ist, wie es heute ist. Aber ich fürchte doch, dass es so ist. Die Moden, die Essensgewohnheiten kommen und gehen. Ja, und also ich würde alles daran setzen, dass das vegane Essen viel mehr angeboten wird. Man hat ja die Anfänge gemacht in den Werkskantinen und in den Universitäten, in den Mensen. Und das begrüße ich. Und hoffentlich bleibt das so und ist keine Mode, dass es wieder in Vergessenheit gerät.
Und wenn du hast ja viele Erfahrungen gesammelt im Aktivismus und in Jahre- oder jahrzehntelangen Kampf um eine Veränderung, kannst du da gut mit jüngeren Aktivistinnen drüber reden? Also hast du das Gefühl, dass es angenommen wird, was du sagst? Und kannst du auch das annehmen, was jetzt jüngere Leute sagen? Oder hast du das Gefühl, es ist so ein, gibt es Spannungen oder ist es so ein, gibt es einen Generationenkonflikt da oder würdest du das nicht so sehen?
Ja, das kommt immer auf die Einzelnen an. Die einen, die verfechten das und die anderen das. Aber wenn sie vom Fleisch essen und das hochjubeln, Da bin ich scharf dagegen. Also bei mir hat das nie aufgehört, das Interesse. Aber die Möglichkeiten fehlen mir. Wenn ich noch so aktiv sein könnte, dann würde ich nach wie vor auf jede Demo gehen und jeden Infostand würde ich bestücken.
Und was ist denn aber trotzdem dann dein Geheimnis, dass du es trotzdem so lange geschafft hast, aktiv zu bleiben? Also mal abgesehen davon, dass du jetzt leider nicht mehr so mobil bist, aber davor hast du es ja trotzdem geschafft, mental auch, ne? Also du hast die Willenskraft lange aufrechterhalten können, dann aktivistisch zu sein. Was ist da dein Tipp an Aktivistinnen, dass sie lange durchhalten, dass sie ja, ihren Aktivismus anders gestalten vielleicht?
Ja, da sollen sie sich so Bilder ins Gedächtnis rufen, wo die Tiere gequält werden und so Schlachthofszenen und so, ja, und diese brutalen Männer, da sehen die schlechter. Ja, und das hatte ich mir, wenn man Interesse nachließ, immer vergegenwärtigt. Und da waren die Zweifel weg. Ja, das ist meine Munition. Weil ich da denke, ich lade meine Batterie wieder auf.
Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die Zukunft, für die Welt oder für die Bewegung, was wäre das?
Frieden. Also ich meine, unser Umgang mit den Tieren, der spiegelt sich ja wieder im Umgang mit anderen Menschen.
Ihr seid beim Anarchistischen Hörfunk in der Märzausgabe. Wir beschäftigen uns heute mit Porträts von Langzeitaktivistinnen. Ihr habt soeben von Rolf gehört, einem 96-jährigen Tierrechtler, der ja ein paar Gedanken mit uns geteilt hat. Und weiter geht's mit Uli. Viel Spaß damit.
Ich bin die Uli. Ich lebe seit 76 in Frankfurt, also 1976, in Frankfurt am Main und bin aber schon sehr viel früher politisch aktiv gewesen, eigentlich seit 1966, 67 sowas. Also ich bin schon recht alt, also uralt.
Ja. Was war denn der Auslöser damals für die Entscheidung, politisch aktiv
zu werden? Also Entscheidung, politisch aktiv zu werden, habe ich nicht getroffen. Ich war Antifaschistin. Ich habe mit 10 Jahren zum ersten Mal Bilder aus Auschwitz gesehen. Das hat mich total beeinflusst und getroffen. Es waren Kinder, die nach der Befreiung fotografiert worden sind. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und das Zweite war natürlich auch der Vietnamkrieg. Auch da durch Bilder, Kinder, die brennen, durch Napalm. Und das beides hat mich sehr beeinflusst. Und ich bin natürlich nach wie vor Antifaschistin. Und ich bin Internationalistin.
Jetzt hast du schon sozusagen unsere nächste Frage beantwortet, die wäre, was für Formen von Aktivismus du auch ausübst. Du bist im Antifaschismus sozusagen politisiert und hast dann noch zum Internationalismus gefunden. Was sind noch so, oder was für Formen von Aktivismus machst du denn oder hast du gemacht?
Ich war Teil von der 80er Hausbesetzerbewegung. Ich begreife mich immer noch als Autonome, weil ich das total gut finde, so eine Parole der Autonomen. Wir sagen, was wir denken und machen, was wir sagen. Also keine taktischen Verhältnisse zu den Menschen, sondern ehrliche Verhältnisse. Das war mir immer total wichtig, ist auch egoistisch, weil ich kann nicht gut lügen und kann mich auch schwer verstellen. Und habe halt Häuser besetzt, viel Antifa-Arbeit gemacht, auch gerade in den Anfang der 90er, Startbahnbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Kastortransporte und so Sachen. Und halt immer wieder Internationalismus. Versucht Strukturen aufzubauen, die basisdemokratischen selbstverwaltet sind. Und da hat mich die Begegnung mit den Zapatistas 1994, der Aufstand, sehr stark beeinflusst. Und 96 war ich auf dem ersten intergalaktischen Treffen, wo wir zwar keine Leute aus anderen Galaxien getroffen haben, aber sehr viele Menschen von überall her aus allen Erdteilen. Und das muss ich sagen, das hat mich unglaublich beeindruckt, mehr als 3000 Menschen zu sehen, die alle was verändern wollen, und zwar grundsätzlich. Also über 3000 RevolutionärInnen. Das hat mich, ja, nicht nur mich, hat sehr viele geprägt.
War das ein Schlüsselmoment?
Ja, ja. Definitiv. Ja. Das hat was verändert.
Und wie war das damals, als du angefangen hast, politisch aktiv zu sein? Wie wurde das angenommen?
Familiär eher gar nicht. Also das heißt, es wurde bekämpft. Es war aber auch diese ganze Bewegung, die hat diesen gesellschaftlichen Konsens, den es vorher gab. Also man hat sich so zu bewegen, wie das üblich ist, Autoritarismus gehorchen, nicht aus der Reihe tanzen und all sowas. Das hat diese Bewegung gründlich durchbrochen. Und das war für mich ein Befreiungsschlag. Natürlich stand da meine Familie gegen und du warst auch irgendwie so ein bisschen eine schwarze Schaf für viele in der Kleinstadt. Ich habe damals in der Kleinstadt gewohnt. Aber das war mir dann nicht so wichtig. Ich war so total empört. Zum Beispiel 67 über den Mord an Benno Ohnesorg, und es war auch das Jahr, in dem der Che Guevara umgebracht worden ist. Und der Che, der war, ich glaube, damals für die gesamte junge Generation ein unglaubliches Vorbild. Er war auch einer, der gemacht hat, was er gesagt hat, und hat die Konsequenzen in Kauf genommen. Und der war halt ehrlich, und diese Ehrlichkeit, die hat mich so unglaublich beeindruckt. Weil um mich herum war alles verlogen. War immer alles so tun, als ob. Das war so eklig, blöd und scheiße.
Das war ja auch noch so viel mehr dran am Ende des Krieges, so, ne? Und ja. Diese Verschwiegenheit, nachdem ja diese Verbrechen begangen wurden, waren wahrscheinlich das, was du vor allem so als Lüge und Unehrlichkeit wahrgenommen hast, dass es weggeschwiegen wurde.
Ja, das, du konntest fragen und du hast keine Antworten bekommen. Überhaupt keine Antworten. Also das war wie so ein galertartiges Gefühl, du kamst nirgendwo ran. Du hast es auch nicht verstehen können. Andererseits muss ich sagen, das ist mir aber auch erst in der letzten Zeit klar geworden, konnten die Leute selber auch nicht drüber sprechen. Die konnten nicht. Die waren völlig beladen von einerseits Schuld, andererseits den Erfahrungen, die sie gemacht haben, die mit Sicherheit auch schwer waren. Also mein Vater kam mit 16 in den Krieg. Und er konnte nicht drüber sprechen. Ganz viele konnten nicht drüber sprechen. Und es war gesellschaftlich. Und wenn man sich überlegt, Mitte der 50er, Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt, dann halt der Marshallplan, der hier auch wieder Reichtümer ausgeschüttet hat, zumindest Essen und noch viel Angst. Unglaublich viel Angst. Ich habe mir letztens überlegt, ich habe ein Bild im Kopf, wo ich das Gefühl habe, es geht eine Masse Menschen die Straße entlang, alle grau, alle mit gebeugtem Kopf. Das war mein Gefühl so zu dieser Gesellschaft. Und durch die Musik, durch das Bunte, durch das Aufmüpfige, das hat alles gesprengt und das war so richtig gut.
Dann machen wir heute ganz andere Erfahrungen oder beziehungsweise begegnet uns heute eine andere Gesellschaft, die aber diese Dinge ja noch irgendwie mitträgt. Wenn du jetzt zurückschaust, was siehst du denn so, was hat sich geändert in der Gesellschaft? Was kannst du da vielleicht auch konkret benennen?
Durch diesen Aufbruch gab es ein Wir, ein ganz großes Wir. Und zwar jetzt nicht nur in der Kleinstadt, in der ich gelebt habe, sondern überall diese angebliche Jugendrevolte. Und es war eine bei uns. Trau keinem über 30 hatte ja einen Grund, weil alle die Älteren waren im Faschismus. Ja. Aber eben diese Wir, dieses Wir-Gefühl, das betraf wirklich die Jungen, die sich gewehrt haben, die aufgebrochen sind, durch Musik, durch andere Klamotten. Und es wird halt unterschätzt, was das für eine, wie wichtig das war. Da gab es Leute bei den Demos, die da mit der Schere standen und den Leuten die Haare abgeschnitten haben. Die gab es. Oder gemeint haben, euch haben sie ja vergessen zu vergasen. Das ist, ja, das ist nicht nur mir, das ist total vielen Leuten passiert und nicht nur einmal. Man muss überlegen, die Nazis waren ja nicht weg. Die gab es ja immer noch. Ne? Der politische Berater vom deutschen Bundeskanzler Globke war bekennender Nazi und aktiver Nazi im Faschismus. Und er hat den Adenauer beraten, hallo? Und der Geheimdienst von denen aufgebaut worden, die Bullen sind von denen aufgebaut worden, die Armee auch, die Gewerkschaften, da waren sie auch überall drin. Überall, in allen Strukturen waren Nazis. Und wir wussten das. Dann haben wir uns nicht, basta. Und das war sowohl eine subjektive Entscheidung, aber eben auch, es war so einfach, davon Teil zu sein. So. Weil es gab dieses ganz große Wir überall auf der Welt. Ja. Es gab nur ganz, ganz wenige Länder, wo das nicht so war.
Du bist ja auch hier in Kontakt mit jungen Aktivistinnen, deren Anfänge oder irgendwie Politisierung beobachtest und mitbekommst, was. Siehst du da einen Unterschied zu damals? Also es werden sich ja von anderen Dingen abgegrenzt und es sind gerade nochmal andere Probleme, die uns direkt vor Augen stehen, und gerade zu der jüngsten Generation, die sich vor allem im Klimaaktivismus irgendwie bewegt.
Ich denke, da ist sehr, sehr viel mehr Individualisierung. Es gibt dieses Wir nicht, das die Widersprüche nicht an erste Stelle stellt, sondern gegen dieses Establishment, gegen die etablierte Gesellschaft. Das war die Verbindung und da gab es ganz unterschiedliche Formen, die wurden aber alle respektiert. Und heute ist das aber sehr, sehr, sehr viel anders. Also man grenzt sich sehr viel schärfer ab und stärker ab aus unterschiedlichsten Gründen. Und dieses Gemeinsame, gegen was wir stehen, und das ist ein System, das sehr, sehr, sehr stark ist, gegen das wir stehen müssen, wollen, das schwächt uns aber, wenn wir uns ständig aufsplitten, wenn es dieses Wir nicht mehr gibt. Und ich finde, das ist eine Kritik auf der anderen Seite, die Vehemenz, mit der Leute gerade Widerstand leisten, die finde ich einfach großartig, muss ich wirklich sagen. Und es gibt mir ganz viel Mut, wenn ich sehe, wie junge Menschen sich bewegen. Ich denke nur, Leute, lasst uns zusammenkommen. Mhm. Das gibt uns Schwerkraft.
Mhm. Also merkst du das auch in der Organisation mit jüngeren Menschen, die mehr im Individualismus drinstecken, dass das herausfordernd für dich ist auch? Oder wie ist es, mit denen zusammenzuarbeiten für dich aus deiner Perspektive?
Oh, erstmal ganz schön bestärkend. Ich finde es total spannend, andere Blickwinkel wahrnehmen zu können, weil irgendwie ist man doch in seinem eigenen Kopf sehr oft gefangen. Und es erweitert auch meinen Horizont sehr stark. Wie gesagt, das ist das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist so ein Vertrauen ineinander. Es ist sehr viel zurückgezogen. Ich sage mal ein Beispiel, das ist ein sehr krasses Beispiel. Ich war in Berlin auf einer Demo und die wurde militant. Und ein paar Reihen vor uns sind die Bullen reingerobbert und haben Leute angegriffen. Und dann sagten die Leute bei mir in der Reihe, ja, da hängen wir uns nicht rein, das ist nicht unsere Bezugsgruppe. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich kann doch nicht zugucken, wie die Bullen irgendwelche Leute vor mir vermöbeln. Da hänge ich mich rein. Und dieses Nein, meine Bezugsgruppe und ich und wir sind da und die anderen halt eben nicht, das hat mich geschockt. Und das glaube ich auch, die Differenzierung der Unterdrückungsformen, die Ausdifferenzierung der Unterdrückungsformen, da muss man aufpassen, dass sie nicht auch schwächt. Weil im Grunde, glaube ich, werden wir alle Unterdrückungsformen nur dann besiegen können oder ausschalten können, wenn wir alle zusammen kämpfen. Ja, das ist, ich denke da gerade sehr viel drüber nach, vielleicht lege ich deshalb den Fokus drauf. Aber dieses System ist stark und wir machen uns gerade nicht sonderlich stark. Also die Vehemenz, mit der die einzelnen Strukturen und Gruppen kämpfen, finde ich bewundernswert. Weil wir hätten noch mehr Kraft, wenn wir das zusammentun könnten.
Also du hast jetzt sozusagen auch schon irgendwie benannt, du guckst dabei zu oder du beobachtest es wie jetzt bei dieser Demo und bist vielleicht auch, naja, einfach durch die Langzeit, diese lange politische Arbeit, die du leistest und die Erfahrung, die du hast, an Punkten, wo du sagen kannst, ich erkenne irgendwie, was ihr hier macht und ihr müsstet, also ich wüsste vielleicht, wie ihr das besser machen könntest oder, ne, also an einem Punkt, wo du vielleicht auch Menschen gerne Erfahrungen ersparen würdest, die du vielleicht selber schon gemacht hast. Ja. Wie gehst du denn dann damit um?
Puh, in Einzelgesprächen versuche ich das. Oder ich suche halt auch Leute, die einen ähnlichen Blickwinkel haben, die jung sind. Ich bin eher so aus dem anarchistischen Bereich. Und ich sehe, dass es da mindestens zwei Linien gibt. Eine ist mehr organisieren, auch eher einen Blickwinkel auf den Kapitalismus haben, also die FAU und andere. Ich sehe aber auch, dass ein Individualanarchismus zunimmt. Und das halte ich für schwierig. Also, ich glaube, das Individuum hat nur dann Aussicht auf eine wirkliche Entfaltung, wenn es gesellschaftlich verankert ist, wenn es in einem größeren Rahmen verankert ist. Ich als Einzelne, individuell fein, da kann ich auch FDP wählen. Ich finde, die Sabatistas haben da was sehr Gutes gesagt bei ihrer Reise. Wir sollen uns nicht so sehr an den Unterschieden aufhängen und eher das Gemeinsame suchen. Und das finde ich gerade sehr, sehr richtig. Weil es ist auch eine Strategie von diesem neoliberalen Kapitalismus, eine Entfremdung und die Entfremdung voneinander. Und ich finde, dass wir kämpfen als Menschen eigentlich miteinander und dafür, dass wir zusammen sein können. Die Menschen sind soziale Wesen im Grunde. Und das möchte ich mir nicht wegnehmen lassen von einem System, das eigentlich menschenverachtend ist, wo es aber sehr subtile Strukturen gibt, also konkurrente Strukturen. Von Kindheit an, und das finde ich sehr gefährlich. Ja. Genauso wie es gefährlich ist, wenn ich zum Beispiel an Internationalismus denke, dass sich da so ideologische Gräben auftun. Und mir kommt es halt darauf an, ich kämpfe gegen Unterdrückung und für die Unterdrückten und nicht für eine bestimmte Ideologie. Da gucke ich, welche bringt am meisten oder wie kann ich am effizientesten oder effektivsten lieber Unterdrückung bekämpfen. Und ich sehe aber gerade auch die Tendenz, dass es dann wieder dieses kommunistisch-taktische Denken gibt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder dass nicht mehr die Menschen gesehen werden, sondern eben die Ideologie. Wenn es Kommunisten sind, dann kämpfen wir mit denen zusammen, auch wenn sie Scheiße bauen. Auch wenn ich nicht für richtig halte, was da passiert. Und ich orientiere mich tatsächlich eher an den Unterdrückten selber. Das sind die Menschen, die mich interessieren. Und ich urteile darüber nicht, weil ich sitze hier mit meinem dicken Hintern, mit meinem dicken weißen Hintern in einer ganz ziemlich großen Sicherheit. Und weiß nicht, oder weiß nur entfernt, wie das ist, wenn ich nichts zu essen habe, kein Dach über dem Kopf habe, nicht weiß, wie ich meine Kinder ernähren soll. Und das ist diese Bedingungen, die bekämpfe ich. Und ich weigere mich, über Menschen zu urteilen, die unter solchen Bedingungen leben. Es gibt aber auch immer an denen ich mich mehr orientiere, wie zum Beispiel die Zapatistas. Die haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, von dem wir unglaublich viel lernen können.
Also dich unterscheidet ja trotzdem von den meisten Aktivistinnen oder Menschen, die in der linken Szene sichtbar sind, dass du etwas älter bist als der Durchschnitt.
Ein wenig.
Und wie begegnet dir das? Also hast du das Gefühl, das Thema Altersdiskriminierung ist für dich relevant? Also denken junge Aktivistinnen das zu wenig mit, dass auch Menschen, die anders sozialisiert worden sind, dabei sind? Oder würdest du sagen, das ist gar kein Thema?
Das ist total unterschiedlich. Es gibt Menschen, die oder jüngere AktivistInnen, die sich für überlegen halten, weil sie jünger sind. Mir hat mal eine gesagt, du, heute demonstriert man aber so und so. Ich sag, du, ich demonstriere heute immer noch. Das war ganz lustig. Das ist tatsächlich auch für überlegen halten. Die andere Gefahr ist, dass man selber, weil man alt ist und immer noch was macht, auf den Sockel gehoben wird. Da habe ich auch ein Problem mit, das mag ich gar nicht. Ich finde Augenhöhenverhältnis. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann Auseinandersetzungen gibt, aber das macht ja nichts. Ja. Da kann man sich ja auch mal streiten, wenn ich zum Beispiel Attitüden drauf habe, die von oben runter wären oder sich bei mir Positionen festgefressen haben, die eigentlich gar nicht gehen. Also fällt mir gerade keine ein, gibt es aber bestimmt. Und dann finde ich das wichtig, dass man kritisiert wird. Und wenn wir zusammen kämpfen, dann kämpfen wir als GenossInnen zusammen. Oder, ja. Und als Kompass. Und da gehört die Kritik dazu. Und ich glaube aber, es gibt eine ganz schön große Gruppe von jungen Menschen, die mich weder auf den Sockel heben, noch irgendwie dissen, weil ich alt bin. Sondern mit denen ich reden kann. Und das ist wirklich gut. Das ist ein wirklich schönes Gefühl auch.
Beim Thema Kritik ist mir gerade eine spontane Frage eingefallen, die ein bisschen brenzlig ist, aber wo ich denke, das ist eigentlich gerade eine Frage, die sich aus unseren Zeitfragen ergibt. Und zwar, du bist jetzt eine ältere Frau, aber genau, was für eine Rolle können denn eigentlich ältere weiße Männer in der Bewegung haben? Weil es gibt so viel schon grundlegende Kritik daran, ja, wie diese oft auftreten oder genau für was sie gehalten werden oder welche Privilegien sie genossen haben im Leben, dass ich mich auch manchmal frage, welche Rolle können denn weiße, alte, aktivistische Männer in der Szene spielen, ohne dass es problematisch ist. Mhm. Hast du da schon eine Antwort drauf?
Naja, ich würde sagen, Ansatzpunkte antworten letztendlich nicht, aber ich denke, erstens mal sind es Männer. Das hat erstmal mit dem Alter nicht viel zu tun. Aber patriarchale Männer gibt es wie Sand am Meer, auch in der Linken. Und ich denke, da muss man Mensch als Mann an sich arbeiten, um mal zu begreifen, dass die Tatsache, dass ich ein Mann bin, mich nicht überlegen macht. Und dass die Tatsache, dass jemand eine Frau ist, sie nicht unterlegen macht oder schwächer. Wobei Schwäche auch eine Stärke sein kann. Emotionalität eine Stärke sein kann. Das, wo ich glaube, ich kenne viele ältere selbstkritische Männer, die zum Beispiel sich gerade sehr viel mit Kolonialismus und Rassismus auseinandersetzen. Da spielt das Weiße eine Rolle. Die Überlegenheit. Und das ist immer das, womit sich, glaube ich, auch ältere und alte weiße Männer auseinanderzusetzen haben. Gerade sie. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Menge tatsächliche Revolutionäre. Und das bedeutet auch, dass du dich mit dir auseinandersetzt, mit dir selber auseinandersetzt, wenn du dich revolutionär nennen willst, die das auch tatsächlich auch tun. Die nicht freiwillig ihre Privilegien aufgeben, sondern die sie überhaupt nie angenommen haben. Sondern die sich immer bewusst waren, wo sie leben, was das für eine Funktion hat und was sie zu tun haben in Bezug auf die Unterdrückung von anderen Menschen, sei sie jetzt ökonomisch oder rassistisch oder auch patriarchal. Und das finde ich Leute, die sind richtig gut und richtig ernst zu nehmen. aber das bedeutet auch eine heftige Auseinandersetzung mit sich selber. Genauso wie ich mich auch auseinandersetzen muss. Wobei bei dem Internationalismus, den ich gelebt habe, so eine weiße Arroganz eher keine Rolle gespielt hat. Da bin ich relativ früh, wurde mir dieser Zahn gezogen. Hm. Glücklicherweise.
Spannend. Noch zu diesem Thema Langzeitaktivismus. Was sind denn deine Tipps für junge Aktivistinnen, um lange aktiv zu bleiben? Was sind denn deine Geheimnisse sozusagen, die in Momenten der Krise, in Momenten, wo du denkst, so gar keinen Bock mehr, es wird alles nichts, es wird nicht besser, die du dir dann zu Gemüte führst?
Da gibt es schon einiges. Zum einen habe ich mich immer begriffen als eine, die in einer historisch langen Reihe von Menschen, die kämpfen, steht. Hm. Und es gibt keinen Grund, weshalb ausgerechnet wir es schaffen sollten, ist natürlich zu hoffen. Aber die anderen vor uns haben auch gekämpft und haben nicht aufgegeben. Und auf deren Schultern stehen wir. Und gleichzeitig ist es aber auch horizontal. Gleichzeitig mit uns kämpfen total viele Menschen auf der Welt. Und auch wenn es hier scheiße aussieht, oder wenn es mir auch scheiße geht, weiß ich, die anderen sind da. Und meine Wut ist so groß. Die Wut über diese Ungerechtigkeit, die sich auch immer mehr Raum verschafft, die auch immer mehr Menschen tötet und umbringt, jetzt nicht unbedingt nur durch Kriege, sondern Hunger und was weiß ich was. Die Wut ist so groß, dass ich kaputt gehen würde, wenn ich aufhören würde. Das würde mich auffressen. Das ist halt bei mir nicht so sehr, also der Kopf, der ist dazu da, zu wissen, was ich als nächstes tue. Aber das Gefühl, die Emotion, die ist so stark, diese Wut, dieser Trotz und dieses, ey, das kann ich nicht zulassen. Und dann setzt mein Kopf ein, der überlegt, wie. Aber das Ursprüngliche ist da. Und wenn ich da nicht versuchen würde, mit anderen zusammen Wege zu finden, was manchmal nicht leicht ist und auch manchmal aussieht, als geht es gar nicht und dann kommt wieder was und dann geht es weiter. Also jetzt nicht über eine kurze Zeitspanne, das sind ja schon 2 Jahre, wenn du überlegst, wie lange der Widerstand schon dauert, oder 3 auch, davon nicht kirre machen lassen, sich das auch gönnen, zu sagen, jetzt kann ich gerade mal nicht mehr, aber es kommt wieder. Ich nehme mich nämlich selber ernst da drin, dass ich zornig bin. Also man kann sich schon ernst nehmen, wenn man im Widerstand steht, gerade in so einem Kackland wie Deutschland.
Da höre ich viel raus, so dieses mit sich eigentlich verbunden sein, also zu merken, noch die Wut zu merken, nicht abzustumpfen. Und das finde ich ziemlich schwer heutzutage, ne? Gerade wenn man immer die Möglichkeit hat, sich alles reinzuziehen per Social Media oder sonstigen Medien und auch so viel in Kontakt steht mit so vielen Gruppen, Menschen, Pläne. Also dass das so diese 1000 Ebenen parallel sind, wo ich das Gefühl habe, dass auch viele Menschen überfordert, dass man eben schaffen kann, überhaupt mit sich in Verbindung zu bleiben.
Das ist ein wichtiger Schritt hier. Also ich bin gerade vor kurzem fast durchgedreht, als ich mitbekommen habe, wie die türkische Regierung mit den kurdischen Menschen und den alawitischen Menschen in den Erdbebengebieten umgeht. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. So viel Menschenverachtung, so viel abgestumpfte Kälte, das kann doch nicht sein, das kann doch kein Mensch sein. Was ist denn das? Oder im Iran. Und dann werde ich wieder wütend und sauer und mache was ich kann, was nicht viel ist. Aber ich versuche zu tun, was ich kann. Weil ich halte es ohne mich aus. Also ich sehe dann die Menschen vor mir. Und dann merke ich einfach so, so wichtig bin ich gar nicht. Also, dass ich mich selbst für mich leiden müsste oder sagen müsste, ah, jetzt kann ich aber nicht mehr. Manchmal kann ich nicht mehr. Und ich möchte auch dann, dass nicht gerade da jetzt wieder ein Krieg losgeht oder da eine Vernichtung läuft. Dann muss ich mir auch den Raum mal nehmen. Ist mir auch zugestehen. Aber das, was läuft, das kann mich auf die Dauer nicht kalt lassen. Und das schafft man aber nur, wenn man nicht alleine ist. Und das ist das Wichtige an dem Wir. Individuell macht es einen fertig, das sehe ich auch. Das kann gar nicht anders sein. Du kannst nicht das Gewicht der Welt auf deinen Schultern tragen. Du musst zusammengehen und immer wieder versuchen, Wege und Strategien zu finden, um die Hilflosigkeit zu durchbrechen. Und am besten ist, man lernt Menschen von dort kennen und hört ihnen zu. Das ist für mich immer sehr wichtig gewesen.
Ich würde noch mal voll gerne auf dieses Buchprojekt eingehen, was ich so bewundernswert finde, was ja irgendwie ein Kollektiv und doch auch ein individuelles Projekt ist. Willst du kurz mal erzählen, was da gemacht wird und wie es dir damit geht?
Also ich habe ja jahrelang rumgepostet, dass ich ein Buch schreibe, und dann hat uns einer das Haus angezündet und die kläglichen Anfänge sind verbrannt. Und als ich dann 70 geworden bin, kam mein langjähriger Zusammenhang zu meinem Geburtstag, das ist das Jahr Bastanetz, anmarschiert und hat gemeint, so, wir schenken dir jetzt ein paar Wochenenden, dann machen wir dann Interviews und du erzählst dein Leben. Böse Zungen sagen, okay, dann labert sie uns sonst nicht mehr voll, dann ist sie damit beschäftigt, ist gut. Und ich finde das eine super Idee, das zwingt mich zu was. Und ich finde es eine schöne Form. Dann wird das nicht so eine, oh Gott, ich erzähle euch mal mein Leben, ihr Lieben. Dann wird, ja, der wird auch hinterfragt und das finde ich gut. Also so ein bisschen hinter die Fassade geguckt. Ich weiß nicht, ich finde das auch eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand lesen will zum Schluss, aber ich meine, es geht von den 50er Jahren bis heute, also ist schon ein längerer Zeitraum. Und also ich finde es total spannend. Ich finde es wirklich spannend und unglaublich aufwühlend, weil es mich zwingt, mich auseinanderzusetzen mit diesem ganzen Bereich. Also in den 70 Jahren. Und das ist schon teilweise wirklich aufwühlend. Also abgesehen von meinen eigenen Erfahrungen ist das auch gesellschaftlich unglaublich aufwühlend, zu sehen, was ist passiert. Und deshalb, es geht ja nicht nur um mich. Ich finde, es gibt ein sehr schönes Zitat von Erich Mühsam. Der hat mal gesagt, die individuelle Geschichte aufzuschreiben, macht nur dann Sinn, wenn sie gesellschaftlich verbunden ist. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Individuen, die nebeneinander stehen und dann wird es beliebig. Aber wenn man eine gesellschaftliche Verbundenheit hat, und es ist eine politische Verbundenheit, dann wird es zum einen relativiert, zum anderen aber hat eine andere Bedeutung. Weil es eben ja, vielleicht sogar verallgemeinerbar ist an vielen Punkten. Weil vieles haben andere auch erlebt. Und das finde ich ganz spannend eigentlich. Also so möchte ich das auch begriffen haben. Aber die Idee, und dass sich Leute die Mühe machen, sich da hinzusetzen und ein Wochenende lang irgendwelche Dönekes zu hören, das ist schon super.
Ich bin sehr gespannt auf das Buch, was darauf auf jeden Fall folgen wird. Sehr gespannt.
Ich auch.
Ja. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Also ich sehe auch ein das Problem, also gerade in anderen Städten, in Frankfurt ist es jetzt nochmal verbunden, aber in anderen Städten gibt es ja krassen Spalt zwischen verschiedensten Generationen, also beispielsweise Chemnitz oder so, ne, wo irgendwie Leute dann wegziehen, wenn die Mitte 20 sind, weil dann irgendwie keine Perspektive mehr da ist.
Ja.
Oder die da sind, sind sehr marginalisiert oder so. Was bräuchte es deiner Meinung nach, um verschiedene Generationen mehr zusammenzubringen und langfristig zu verbinden?
Interesse. Neugierde aufeinander und Interesse und ernst nehmen. Also sowohl von den Alten den Jungen gegenüber und die nicht so, muss erstmal was lernen, ne? So das Verhältnis, das finde ich zum Kotzen. Und umgekehrt aber auch, na, wir sind halt alt, ne? Lass uns mal reden. Ein Freund von mir, der lebt in Zürich und da gibt es das eben auch. Da gibt es so eine Spaltung, ne? Und ich habe den besucht und der ist sehr viel jünger als ich. Der ist jetzt mal gerade 40 und wir sind aber Freunde. Und so seine Mitbewohnerin haben halt gesagt, ja, wieso hast du mit so einer Eisenschachtel was zu tun? Und er sagt, ja, also ich kann euch mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Sie haben, da war der 16 und er ist mit seiner Crew, mit seinen Kumpels, Kumpelin, auf eine Demo gegangen. Sie waren natürlich in der ersten Reihe und haben natürlich Pyros gemacht und waren unglaublich militant. Und ist alles ohne Vermummung. Und dann bin ich von hinten angeschlappt und tippte auf die Schulter. Man, ich finde es total gut, was ihr macht, nur vielleicht solltet ihr dann doch was übers Gesicht sehen. Und das fanden die klasse. Das fanden wir einfach nicht so von oben runter, sondern, ja, ey, wir waren ganz schlau. Und er sagt, das war für ihn wichtig. Einfach zu sehen, da gibt es welche, die gucken auch nach mir. Ich bin da nicht alleine. Und was ihm auch wichtig war, das sagt er auch immer, ich habe daran gemerkt, dass ich nicht derjenige bin, der anfängt um meine Generation, sondern dass wir in einer langen Reihe stehen. Ja, und das haben die anderen verstanden. Ich bin dann sehr gut bewertet worden.
Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ja, ja, vielen Dank für deine Offenheit und das, was du geteilt hast. Und ja, falls du dich noch was hinzufügen würdest.
Aus der Scheiße rauskommen kann man nur kämpfen. Und das auch nur zusammen. Ja. Und wir müssen da raus.
Herzlich willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir beschäftigen uns in unserer Märzausgabe mit dem Thema Ein Leben lang aktiv und haben heute Interviewpartnerinnen eingeladen. Die eine habt ihr gerade gehört, das war Uli, die schon seit mehreren Jahrzehnten politisch aktiv ist im Antifaschismus und im Internationalismus, eben auch in ihren Erfahrungen mit den Zapatistas. Und als nächstes kommt eine Interviewpartnerin, die erst im fortschreitenden Alter, als sie schon Rentnerin war, sich entschieden hat, politisch aktiv zu werden, sich einzumischen und mitzugestalten. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, also ich heiße Heidemarie und zwar 1944 geboren. Eigentlich die politische Einstellung begann bereits mit der sogenannten Wende oder wie man es auch nennen will, mit der Revolution, dass ich sagte, ich möchte jetzt das retten, was zu retten geht, aber das mitgestalten, was man jetzt plötzlich alles mitgestalten kann. Und deshalb hatte ich mich damals beworben am Institut für Bildung und Schulentwicklung und wurde dann die Referentin für Grundschule und hatte mich auf Mathematik und Schulgarten orientiert. Ja, und später, als ich natürlich nicht mehr in meinem Beruf tätig werden konnte, habe ich mir sehr schnell neue Aufgabenfelder gesucht. Ja, und plötzlich kam 2015 Pegida und da war für mich die Sache, ich kann nicht bloß dafür sorgen, dass da die Stimmen, die Beteiligten auf der anderen Seite größer werden, weil wir es nicht schaffen. Ich muss wirklich was tun für diese Leute, die hier 2015 zu uns nach Deutschland und nach Dresden kommen. Und da begann eigentlich sofort meine Motivation, für Migranten zu tun. Und das entwickelte sich dann Stück für Stück.
Und was hast du da für eine Anlaufstelle? Also wie hast du das gemacht? Also du hast gemerkt, Pegida wird größer und es bedarf eher mehr Unterstützung von Migrantinnen. Wie war so dein Entschluss, den du gefasst hast? Wo hast du dich hingewendet und wo hast du dann ganz speziell deine Aufgaben gefunden, die du gesucht hast?
Also zuallererst hatte ich hier bei unserem Jugendsozialdienst nachgefragt, ob es eine Familie gibt, wo ich eventuell tätig werden kann. Und damit hatte ich schon im Januar 2015 drei Mädchen, mit denen ich einfach weiter Deutsch gelernt hatte. Dann kam eigentlich die Initiative von Pro Pieschen, dass wir sagten, wir wollen hier in Pieschen etwas dagegen tun. Und dann bin ich dort im Rahmen von Pieschen eigentlich sehr intensiv tätig geworden. Und das Allergrößte war natürlich als Übigau, das Flüchtlingslager in der Turnhalle entstand, die Übigauer ihr germanisches Inselreichtum haben wollten und wir eben da wirklich ganz konkret gegengesteuert haben.
Pieschen und Übigau sind so Stadtteile hier in Dresden, für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen. Als du dich dann quasi entschieden hast, aktiv zu werden und bei Pro Pieschen angefangen hast, hast du das Gefühl, dass du quasi in eine Struktur von Menschen kommst, die sich schon eh dafür interessieren und du bist quasi, hast Anschluss gefunden an Menschen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir hatten dann einen sogenannten runden Tisch hier in Pieschen einberufen und da waren wir circa 50 Interessierte, die gesagt haben, wie wollen wir wirklich das Zusammenleben hier gestalten. Aus dieser ersten Runde ist dann dieses Pieschen für alle entstanden. Und ich muss sagen, aus den damals 50, die interessiert, da waren wir kunterbunt. Da waren einige von unseren Kurden, die sowieso hier in Pieschen ihr Vereinshaus hier gegründet hatten. Dann waren auch schon erste Sozialarbeiter vom Flüchtlingsrat mit dabei. Also wir waren eine bunte Mischung, was sich dann aber immer mehr auseinanderdriftete, aufgrund, weil jeder eigentlich seine speziellen Aufgaben hatte. Wir sind heute noch 5 vom Häuflein der 50, die immer noch ganz intensiv jeden Monat sich treffen und wieder beraten, was wir für die nächsten Schritte tun können.
Wie ist denn so der Altersdurchschnitt von den Menschen, mit denen du gerade genau auf diesem Gebiet quasi kämpfst, streitest und für migrantische Menschen dich stark machst?
Wir 5 sind alle weit über 60, über 70. Eine ist sogar schon über 80. Also das sind alles Menschen, die ihr Leben heute nicht mehr an irgendwelche beruflichen Pflichten binden müssen, auch nicht mehr kleine Kinder in der Familie haben, die einfach ihre Zeit dafür nutzen, um anderen zu helfen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Familie, also du hast ja ein bisschen weniger Zeit gehabt wahrscheinlich, wenn du regelmäßige Treffen hast und Plenum und dich überhaupt auch intensiv um andere Menschen kümmerst. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert oder auch Freunde, vielleicht auch in deinem Alter, wie war das so?
Also ich habe das große Glück, dass ich auch allein lebe, also nicht auf einen Ehemann noch Rücksicht nehmen muss. Meine Kinder allerdings, die fanden das immer toll von Anfang an. Also in der Familie hatte ich dann wirklich große Unterstützung. Bei Freunden so, naja, mal sehen und ob das was bringt. Und ja, am Ende kam es sogar so raus, ja, du hast halt besondere Leute, dass das so gut klappt. Wobei ich eben immer sage, so wie man ihnen gegenübertritt, so kommt das auch zurück. Eigentlich kommt es auch immer auf die eigene Einstellung an, um dann auch solche Migranten einfach an der Hand zu haben, die willens sind und die dankbar sind für alles, was man ihnen dann wirklich an Unterstützung gibt.
Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen so themenspezifisch noch mal nachfragen, wie ganz konkret eure Hilfe aussieht.
Also wir fünf sehr unterschiedlich tätig, die wir jetzt so noch aktiv sind. Wobei eben die eine, unsere Älteste, sich ganz konkret für diese Familie interessiert oder engagiert, die 2019 etwa abgeschoben worden ist in der Nacht- und Nebelaktion als Roma-Familie in den Kosovo, die dort also keine Chance hat, die Familie, die heute noch nicht ein Einkommen hat, wo wir also jeden Monat, wenn wir zusammengeben, wieder unseren 50er geben, sodass 200 Euro dort zu der Familie in Kosovo dorthin geschickt werden können. Die haben wir auch einmal besucht, die also wirklich ohne unsere Hilfe mehr oder weniger am Verhungern wäre. Wir sind glücklich, dass wir auch den Sohn, der hier schon sehr gut schulische Leistung hatte, dass er jetzt eine Ausbildung bekommen hat, wo wir dafür sorgen wollen, dass der auch nochmal ein B2 Kurs vielleicht sogar durchführt, um dann, wenn er seinen Facharbeiter hat, hierher zurückzukommen. Aber dazu muss ich sagen, da müssen die erstmal über 3.000 Euro der Abschiebekosten wieder abzahlen. Denn das verlangt unsere Staatsregierung immer wieder noch, obwohl sie bis jetzt kein Einkommen haben, bekommen sie immer wieder die Aufforderung, dass sie doch ihre Abschiebekosten für die drei Personen über 3.000 Euro bezahlen sollen. Die zweite, da sind wir eigentlich vor allen Dingen zwei Lehrerinnen auch, die sich vor allen Dingen engagieren beim Deutschlernen. Und das waren zuerst eben um die arabischen oder kurdischen Menschen auf den B1-Kurs vorzubereiten, die also dann mit ihnen Zusatzunterricht gemacht haben. Beziehungsweise jetzt auch ukrainischen Flüchtlingen, weil sie mal Russisch gelernt hat, also Russisch beziehungsweise Deutsch aber durch ihre Russischkenntnisse also gut erklären kann, wenn sie dann mit ihnen Deutschkurs macht. Und dann, das ist eben eine sehr schöne Zusammenarbeit mit unserer Laurentiuskirche. Und sie haben bei uns hier in der Kirche jede Woche einmal so ein Hausarbeiten-Angebotsnachmittag, wo sie solchen Leuten, die eben jetzt in der Schule sind oder auch Eltern, die mit ihren Kursen nicht richtig zurechtkommen, dort Hilfe, Unterstützung bekommen. Und das ist also unsere Bärbel, eben auch Lehrerin, die dann vor allen Dingen entweder beim Hausaufgaben erfüllen oder bei Deutsch dort den Unterstützung gibt, jede Woche einmal. Ja, und dann haben wir den Kurt, der also vor allen Dingen so handwerklich den Menschen zur Seite ging und der dann, wenn sie Probleme bei den Behörden hatten, auch manchmal so richtig mit der Faust auf den Tisch gehauen hat. Also das andere, denn ich versuche eigentlich immer wieder, in Anerkennung der Leute, die vor mir sitzen, zu sagen, versteht endlich, worum es geht. Wir wollen eigentlich nur helfen und immer wieder mit Verständnis, aber mit Nachdruck versuche, den Leuten so weit zu helfen, bis wir eben das Ziel erreicht haben. Manchmal erreichen wir es, manchmal auch nicht. Also meins ist einesseits eben die ganzen Behördengänge von Ausländerbehörde, von Sozialamt, über Jobcenter, alles, was da zusammenhängt. Das Nächste, was mich eigentlich auch ganz stark lange Zeit jetzt beschäftigt hat, war die Wohnungssuche. Ich habe inzwischen 21 Wohnungen für meine Leute organisiert. Also eben manche, die inzwischen die dritte Wohnung haben, weil eben allmählich die Familie größer geworden ist. Und also das ist eine sehr dankbare Aufgabe. Aber wie gesagt, manchmal guckt man sich 10 oder 20 Wohnungen an, ehe man dann wirklich denjenigen hat, beziehungsweise, nein, was? Für Asylleute? Nein, da vermieten wir nicht. Auch solche ganz konkreten Absagen. Die dürfen nicht mal ins Haus rein. Auch solche Sachen habe ich dabei erlebt. Also dort sieht man mal das Spektrum der Ablehnung vieler Menschen bei uns, wenn es um irgendwelche mit uns ganz tolle Menschen, ich kann für die ich arbeite, die Hand ins Feuer legen fast. So, das ist also die Wohnungssuche. Dann war natürlich ganz stark die Arbeitssuche, also alle Bewerbungen erstmal, um Arbeit zu bekommen oder die, die eben noch wollten und die Leistung bringen können, für Bewerbung zur Ausbildung, ein Ausbildungsberuf. Also ich habe über 100 Bewerbungsschreiben mit meinen Leuten geschrieben. Ja, und freut man sich, wenn es klappt. Der Erste, der wirklich jetzt auch seinen Facharbeiter in der Hand hat, aber immer noch selbst als Facharbeiter 12 Euro die Stunde verdient, damit eigentlich auch wieder die Familie nicht richtig ernähren kann. Der Zweite, wo jetzt der mittelständische Betrieb kritisch ist, ob sie ihn dann überhaupt übernehmen können, weil eben einfach die Auftragslage nicht mehr so ist. Und das Tragischste war eigentlich einer, der Ingenieur für Elektrotechnik in Damaskus war. Keine Chance, in dem Bereich tätig zu werden. Aber da die Familie hier mit einer todkranken Tochter hierher gekommen ist, er also wirklich viel unser Krankenhaus und Pflegedienst kennengelernt hat, den ich dann überzeugen könnte, versuch's doch mal in dem Bereich, da werden Leute gesucht. Der jetzt also mit voller Überzeugung als Altenpfleger arbeitet. Alle haben den größten Wunsch, bloß raus aus dem Jobcenter. Aber dann sehen sie wieder, wie das nicht bezahlt werden will und das nicht bezahlt werden will, weil sie einfach finanziell noch Sozialunterstützung brauchen, um das durchzustehen. Ja, das sind so eigentlich die wesentlichsten Aufgaben, die ich jetzt mal so kurz umrissen habe.
Als du quasi im fortschreitenden Alter 2015 dich engagiert hast, hast du das Gefühl, dass durch dein Engagement du eben, so wie du auch gerade beschrieben hast, nochmal so einen ganz anderen Einblick in so strukturelle Rassismus und Diskriminierungen selbst gemacht hast?
Also bei mir ist es vor allen Dingen, ich hatte am Anfang großes Vertrauen zur Ausländerbehörde und dass schon alles irgendwo rechtens ist, was sie entscheiden. Ich spüre aber jetzt aufgrund des Vergleichs, wie dort entschieden worden ist, wie bei dem entschieden worden ist, dass so viel nicht nachvollziehbare Entscheidungen, je nach, man kann es nicht mal sagen, Engagement der Leute für Integration, sondern einfach aus irgendwelchen für mich unergründlichen Entscheidungen, der eine Ablehnung bekommt, zum Beispiel jetzt Niederlassungserlaubnis, das war so unser nächster Weg, dass wir so allmählich für die also wirklich Ausbildung, Familie, alles in Ordnung haben, Niederlassungserlaubnis bekommen. Und das sind für mich nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Und dann stelle ich noch fest, dass es da Unterschiede zwischen Chemnitz und Dresden wiederum gibt. Sie haben alle das gleiche Gesetz, aber die Auslegung dieser Gesetze, die ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und das bestärkt mich natürlich umso mehr, um immer wieder mit neuen Schriftstücken, mit neuen Kampfparolen, sage ich mal so, dagegen vorzugehen, weil ich das so als eben wirklich auch Diskriminierung gegenüber manchen empfinde.
Ich habe eine Frage, wenn du in die Vergangenheit zurückblickst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ein sehr langer Zeitraum, aber hast du das Gefühl, dass sich da bis heute irgendetwas verändert hat, beziehungsweise ob sich die gesellschaftlichen Zustände in irgendeine Richtung verschoben hast, ob du da vielleicht irgendwie etwas beobachten kannst?
Die Gestaltungsfreude, die Aufbruchfreude in den 90er Jahren von vielen Menschen, die ist meines Erachtens sehr stark zurückgegangen. Und das erlebe ich vor allen Dingen bei, ich sage es jetzt mal so, bei den Festangestellten in der Bürokratie. Die sind sich ihres Postens eines Teils sicher, anderen Teils die Erfahrung, dass sie Angst haben vor Entscheidungen. Es könnte sie irgendwo in irgendeiner Weise vielleicht Schwierigkeiten bringen. Die Angst hatten wir eigentlich am Anfang in den 90er Jahren in dem Raum, wo ich mitgestaltet habe, überhaupt nicht. Wir wollten eigentlich nur das Bestmögliche erreichen und dafür, auch wenn es mal gegen Mainstream ging, haben wir gekämpft und nach Überzeugung gesucht. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, hatten wir genug Argumente, haben wir auch das erreicht. Und das fehlt mir jetzt irgendwie, dass zu wenig wirklich gesehen wird, was ist unser großes Ziel und was muss ich dafür auch selbst in meinem Beruf, in meiner Verantwortung einfach durchsetzen. Auf die Gefahr hin, dass es mal nicht unbedingt meinem Chef gefällt.
Du hast ja quasi in deinem Umfeld auch mit jüngeren Aktivistinnen zu tun, wahrscheinlich. Was hast du für ein Gefühl? Wie wirst du aufgenommen? Hast du auch vielleicht schon Erfahrungen so mit Altersdiskriminierung gemacht, dass Menschen die Dinge vielleicht auch nicht zutrauen oder dass es komische Situationen gab? Ist dir da irgendwas aufgefallen?
mir selbst noch nie mit Altersdiskriminierung, muss ich ehrlich sagen. Aber immer wieder die Freude, die Offenheit der jungen Menschen. Also ich habe auch bei mir im Haus eine gute Nachbarschaft mit älteren Menschen. Da merke ich aber bei manchen, naja, also sie können das nicht nachvollziehen, warum ich das so mache. Während die Jüngeren im Haus, sie finden das toll. Also deshalb habe ich wieder ganz schnell Kontakt zu jungen Leuten, die in unser Haus einziehen. Und da passiert sofort ein, sag mal, inneres Gleichgewicht mit diesen. Während, ja, mit den anderen, sie akzeptieren mich, aber können manches nicht nachvollziehen.
Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du in diesem kurdischen Verein aktiv bist?
Zum kurdischen Verein habe ich Verbindung. Seitdem eigentlich diese Riesenwelle der Flucht aus dem zerstörten Kobani an die türkische Grenze stattgefunden hat. Und hier der Vertreter, eigentlich der Leiter, der Fethullah Çetin, der Leiter dieses kurdischen Vereins hier war, der kam im Mai 2015 zu uns, könnt ihr uns unterstützen, wir müssen unbedingt dort Kobani, dem Wiederaufbau, helfen. Und da haben wir damals gesagt, ja, wie können wir am besten helfen, auch wirklich das erkundet. Und da war das Beste, was wir schaffen können, ist einen Krankenwagen zu organisieren, den voll beladen dann dahin zu bringen. Und da waren wir also mit dem Feta und noch mit einem zweiten Fahrer, bin ich praktisch im September 2016 mit dem Krankenwagen darunter. Und wir dachten, wir kommen bis Kobani, aber dann hatte schon die Türkei absolut die Grenze dicht gemacht. Unser Krankenwagen wurde von den Türken konfisziert. Das gefiel ihm nicht, dass wir da für Kurden etwas tun. Unser Anliegen war von der Türkei völlig zunichte gemacht. Und seitdem ist natürlich eine ganz enge Verbindung mit dem kurdischen Verein, weil sie eben auch hier wirklich verortet waren und dann auf uns in Propischen zugegangen sind.
Du hast ja eine ganze Menge erlebt. Wie gehst du damit um? Also was motiviert dich, trotz der Rückschläge trotzdem aktiv zu bleiben? Und ja, vielleicht gibt es irgendwelche Tipps, die du hast oder die du vielleicht auch jüngeren Menschen mitgeben willst, was wichtig ist, um halt auch für eine lange Zeit aktiv zu sein oder zu bleiben?
Also das stärkste Moment, worum man immer wieder anpackt, ist auch die Dankbarkeit, die man spürt. Also es kommt so viel zurück. Einerseits auch wirklich an Erfahrung aus ihrer Lebenswelt. Ich bin so dankbar, dass ich da manches von meinen Kurden und auch von meiner Damaskus-Familie inzwischen übernommen habe in meinem Alltag, um so einfach zu sagen, ob das beim Essen anbeginnt, ob das beim Toilettengang weitergeht. Es gibt verschiedene Sachen. Das ist das eine. Das ist inzwischen ja wirklich, auch wenn sie immer wieder mal ein neues Problem haben. Aber man hat eben auch inzwischen so viel Dankbarkeit, was entgegenkommt. Wobei ich aber auch manchmal sage, es gibt einige, wo man alles möglich macht und trotzdem, nein, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und wo ich dann sage, ja, 10-mal mache ich dir ein Angebot. Aber wenn du dann immer noch nicht damit einverstanden bist, dann musst du allein weitersehen. Also bis zu dem Punkt, dass man sich auch dann nicht aufreibt an solchen Menschen, die eigentlich Vorstellungen haben, die man einfach nicht erfüllen kann. Also das muss man auch lernen, an welcher Stelle man sagt, nun musst du allein weitersehen. Ich kann dir da nicht weiterhelfen, ich habe alles Mögliche getan. Aber wie gesagt, das ist weniger als 50-50, wo man gesagt hat, jetzt endet es für mich. Vielmehr ist der Anteil, wo auch heute noch richtige, enge Freundschaften sind.
Was wünschst du dich für die Zukunft?
Ich wünschte mir einfach, dass das Asylrecht, was zum Teil auch auf Papier steht, wirklich viel mehr zum Tragen kommt und dabei nicht so viel Willkür oder so viel Hindernisse diesen Leuten immer wieder in den Weg gesetzt werden. Denn sie sind für uns alle eigentlich eine Bereicherung. Es gibt überall solche und solche. Unter Deutschen gibt es solche, denen kann man sonst was anbieten und sie wollen nicht. Und genauso gibt es auch einige aus diesem Bereich. Aber die Großzahl derer, denen sollte man endlich viel mehr entgegenkommen, sowohl in der Berufsausbildung, in der Anerkennung, in der Chance mit ihrer Ausbildung, die sie haben, hier durch Learning by Doing sich einfach einzuarbeiten. Das wäre meine große Wille. Da ist ja das ganze Dublin-Abkommen ist für mich ein Irrsinn. Denn eigentlich kommt bei uns in Deutschland da niemand an. Und das ganze, der Begriff illegal. Wie soll ein Flüchtling aus Kriegsgebieten mit Visum hier einreisen? Also dieser ganze Begriff ist völlig irreführend, weil sie können nur illegal hierher kommen. Anders geht's nicht. Wenn sie warten würden, dann wären sie inzwischen dort schon Kandidat des Todes, bis sie Einreise hätten.
Wir sind am Ende der Sendung und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, haben wir ordentlich überzogen. Aber es war mir irgendwie wichtig, die drei Menschen, die mit uns das Interview geführt haben, zu Wort kommen zu lassen und für deren Gedanken, Perspektive, Eindrücke und Erfahrungen ein bisschen Raum zu geben und Platz zu haben. Ich danke an der Stelle Tapir, die die Interviews mit Uli und Rolf geführt hat. Und auch generell an unsere Interviewpartnerinnen nochmal von meiner Seite ein ganz herzliches Danke für die Offenheit und die Lust zu erzählen und Erfahrungen mit uns zu tauschen. Wir haben uns heute mit dem Thema ein Leben lang aktiv beschäftigt und ich hoffe, ihr nehmt euch so ein Stück weit Motivation mit und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Achtsamkeit, dass ihr Menschen, die vielleicht nicht euren Alters entspricht, trotzdem zuhört und respektvoll begegnet und wir doch alle das Ziel haben sollten, generationsübergreifend politisch aktiv zu sein, um eben diese wertvollen Erfahrungen, die jede in seiner politischen Laufbahn macht, miteinander zu teilen, daraus zu lernen, neue Strategien sich zu überlegen und Dinge miteinander zu verknüpfen. Die Musik, die ich gespielt habe, ist Creative Commons. Ihr könnt die komplette Sendung nachhören auf a-dresden.org oder freie-radio.net. Wir hören uns im April wieder und bis dahin eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt widerständig, macht's gut.